Deutschlandfunk. Eine Welt.
Am Mikrofon ist Bastian Rudde und ich lade Sie ein, heute mit uns unter anderem nach Hongkong zu blicken. In der chinesischen Sonderverwaltungszone ist der laute Widerstand der Demokratiebewegung längst zu stillem Protest abgeebbt. Welche Perspektiven hat die Bewegung im Jahr 2022? Außerdem Schauplatz in unserer Sendung Nigeria. In dem westafrikanischen Land kommt es immer wieder zu großen Gefängnisausbrüchen, schlechte Haftbedingungen, Korruption und die Macht krimineller Gruppierungen gelten als Ursachen dafür. Erstes Thema unseres Auslandsmagazins ist gleich aber eine Vision, wie sie unter anderem Ex-US-Präsident Obama skizzierte, als er 2009 in seiner berühmten Rede von Prag eine Welt ohne Atomwaffen forderte.
So today, I state clearly and with conviction, America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons.
Das große Ziel einer Welt ohne nukleare Waffen. Diese Woche haben es die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien in einer seltenen gemeinsamen Erklärung bekräftigt. Wir fragen nach, wie andere Atommächte dazu stehen, namentlich Indien und Pakistan. Viele Gemeinsamkeiten haben die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich zwar nicht, mindestens zwei sind es aber doch. Die fünf sind ständige Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und können so die Weltpolitik steuern. Außerdem sind sie laut dem Atomwaffensperrvertrag die einzigen offiziellen Atommächte. Anfang dieser Woche nun veröffentlichten die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich eine gemeinsame Erklärung zum Umgang mit nuklearen Waffen. Der Inhalt, ganz kurz gefasst, die weitere Ausbreitung verhindern Atomwaffen nur als Abschreckung, niemals ein nuklearer Krieg, am großen Ziel einer Welt ganz ohne Atomwaffen festhalten. Ein Zeichen der Entspannung, unter anderem mit Blick auf die gerade sehr angespannte Lage im Russland-Ukraine-Konflikt. Wie aber stehen andere Staaten, die Atomwaffen haben, zu dieser Erklärung? Vier sind es insgesamt, darunter die verfeindeten Nachbarländer Indien und Pakistan. Sie haben den Sperrvertrag bisher nicht ratifiziert und sich nicht der atomaren Abrüstung verschrieben, wenn auch nur auf dem Papier. Darüber habe ich vor dieser Sendung mit unserer Korrespondentin in der Region gesprochen und Silke Dietrich zunächst diese Frage hier gestellt. Frau Dietrich, wie ist denn diese Erklärung in Neu-Delhi und in Islamabad aufgenommen worden?
Still. Und schweigend hingenommen, würde ich mal sagen. Also wohlweislich hat es auch keine Reaktion darauf gegeben. Offiziell unterstützen diese beiden Länder zwar schon solche Erklärungen, auch die sagen immer wieder, dass es in einem Atomkrieg eigentlich keine Gewinner geben würde. Aber Indien und Pakistan haben ja wirklich schon mehrere Kriege gegeneinander geführt. Es brodelt immer wieder heftig zwischen den beiden Ländern. Das lief bislang oft so ab. Es gibt einen Terroranschlag von Seiten Pakistans. Indien will darauf reagieren. Pakistan spricht von Atomkrieg. Dann kommt die internationale Staatengemeinschaft, drängt beide darauf, dass die Situation bitte doch deeskalieren solle. Und so ist es dann in der Regel auch. Was vielleicht auch noch mit hinzukommt, warum Indien und Pakistan jetzt nicht auf sowas reagieren. Salopp gesagt sind die beiden auch ziemlich beleidigt, weil sie offiziell nicht zu diesem elitären Club der offiziellen Atommächte gehören.
Wie viele einsatzbereite Atomsprengköpfe besitzen denn Indien und Pakistan überhaupt?
Es gibt ja diesen SIPRI-Bericht, also von diesem Internationalen Friedensinstitut aus Stockholm. Laut diesem Bericht hat Pakistan mehr als 160 Atomsprengköpfe, Indien ein bisschen weniger, mehr als 150. Und Sie haben es eben schon gesagt, also im Vergleich zu den USA und Russland ist das wirklich ein ziemlich kleines Arsenal. Die haben jeweils rund 6.000 im Bestand. Aber weder Indien noch Pakistan scheinen vorzuhaben, den Bestand zu verkleinern. Also ganz im Gegenteil. In beiden Ländern wird es eigentlich von Jahr zu Jahr immer mehr.
Ein großer Unterschied bei den Aggressionen und der konfliktreichen Stimmung zwischen beiden ist bisher ja aber offenbar, dass Indien einen atomaren Erstschlag immer ausgeschlossen hat, Pakistan aber nicht. Wie viel Gefahr birgt diese Situation?
Das ist schon ein Argument, was Indien immer wieder anführt, dass deswegen eine sehr, sehr große Gefahr für das Land von Pakistan ausgehen würde. Allerdings muss man dazu sagen, dass es von indischer Seite kein wirkliches Dokument gibt darüber. Also es steht wirklich nirgendwo geschrieben, dass es keinen Erstschlag verüben würde. Vor 2 Jahren erst, da hat es zwischen Indien und Pakistan wieder richtig eskaliert. Da hat es einen Anschlag in Kaschmir gegeben. Da sind 40 indische Soldaten ums Leben gekommen. Es hat auch in der Luft viele Kampfjets gegeben, die sich dann irgendwie gegenseitig abgeschossen haben. Und dann ging es verbal nochmal ziemlich heftig ab, gerade in Sachen atomarer Erstschlag. Da hat zum Beispiel der indische Verteidigungsminister gesagt,
unsere Position beim Thema Atomwaffen lautete immer kein Ersteinsatz. Aber wie das in Zukunft aussieht, hängt von den Umständen ab.
Dann hat der pakistanische Außenminister natürlich sofort darauf reagiert.
So eine Stellungnahme ist sehr unglücklich und zeigt das unverantwortliche und kriegerische Verhalten Indiens. Es macht deutlich, was von Indiens Verzicht auf den atomaren Ersteinsatz zu halten ist. Wir haben dem sowieso nie geglaubt.
Also potenziell kann es hier wirklich immer wieder aufflammen, aber dadurch, dass beide Seiten Atomwaffen haben, so argumentieren zumindest viele Expertinnen und Experten, bleibt es dann oft bei diesem Säbelrasseln. Und seit mehr als 2 Jahrzehnten kam es dann tatsächlich nicht mehr zu einem richtigen Krieg. Es gab eher so viele, viele Scharmützel an der Grenze.
Und jetzt nehmen wir an diesem Punkt mal eine weitere Atommacht in der Region mit den Blick, und zwar China. Auch mit diesem Staat hat Indien ja Grenzkonflikte. Und es ist so, dass China einen Tag nach der internationalen Erklärung dann prompt mitgeteilt hat, es werde sein Atomwaffenarsenal modernisieren, was man als eine Art Konterkarierung verstehen kann. Wie beeinflusst Chinas Rüstungspolitik die von Indien?
Enorm. Also China beschäftigt die indische Außenpolitik aktuell eigentlich viel mehr als Pakistan derzeit. Es gibt, haben Sie gerade gesagt, immer wieder Probleme an den gemeinsamen Grenzen, die ja offiziell von beiden Seiten nicht anerkannt werden. China ist Indien absolut überlegen auf militärischer Basis. Und China ist zudem auch noch eng verbündet mit Pakistan. Damit sieht sich Indien natürlich komplett umzingelt von beiden Seiten. Auch ein Grund, warum Indien ständig versucht, hinter China eigentlich hinterherzuziehen. Also ob es jetzt um den Bau von Häfen in der Region geht, die Nachbarländer dann eben auf Indiens Seite zu ziehen. Und selbst im All hat Indien ziemlich stark aufgeholt. Die gehören jetzt schon zu den etablierten Raumfahrtmächten. Vor gut 2 Jahren hat Indien dann militärisch im All auch noch einen draufgesetzt. Also die haben einen Satelliten abgeschossen, einen eigenen. Sonst wäre das ja quasi auch eine Kriegserklärung gewesen. Aber was Indien im Prinzip damit zeigen wollte und dann auch gesagt hat, wir gehören jetzt auch zu den Weltall-Supermächten. Also Indien kann jetzt quasi auch feindliche Flugkörper in großer Höhe, also sogar bis ins All, abschießen. Das hatten zuvor nur Russland, USA und China geschafft.
Jetzt kommen wir noch mal zu Pakistan. Es ist das einzige muslimische Land, von dem man weiß, dass es Atomwaffen besitzt. Wie wichtig ist diese Ausnahmestellung in Anführungszeichen für Pakistan?
Absolut wichtig. Also der Mann, der das pakistanische Nuklearprogramm maßgeblich beeinflusst hat, der wird bis heute als Held gefeiert im Land und auch in der ganzen islamischen Welt. Der ist im letzten Jahr gestorben. Es hat sogar ein Staatsbegräbnis für ihn gegeben. Im Westen war er jetzt weniger beliebt. Das heißt, er habe eine Zentrifuge für die Urananreicherung gestohlen in den Niederlanden, die er dann auch genutzt haben soll, um das pakistanische Nuklearprogramm zu entwickeln. Aber er hat selber mal gesagt, was auch die Regierung in Pakistan so sieht. Er hat gesagt, ich bin fest überzeugt, das Beste für Pakistan getan zu haben. Diese Kernwaffen sichern den Frieden. Und das Motto dafür lautet nun einmal Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich bin überzeugt, dass es gerade wegen der Nuklearwaffen nie wieder einen Krieg geben wird zwischen Indien und Pakistan. Ja, und damit hat er ja bislang zumindest auch noch recht behalten.
Kommen wir zum Abschluss nochmal zum Atomwaffensperrvertrag. Es gibt 5 Gründungsmitglieder, wenn man so will. Das sind die USA, China, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Russland. Eben jene 5 Staaten, die jetzt zusammen Anfang der Woche diese internationale Erklärung abgegeben haben, die besagt, dass es keinen Atomwaffenkrieg gibt und dass alle versuchen sollten, letztendlich eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen. Und Sie hatten es zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, Pakistan und Indien, die fühlen sich bei diesem in Anführungszeichen elitären Club so ein wenig außen vor. Sehen Sie denn einen Weg, wie man Indien und Pakistan beim Thema Atomwaffenabrüstung besser integrieren könnte?
Schwierig, weil einerseits glaube ich, also die Argumente von Pakistan und Indien lauten ja jeweils, der jeweils andere hat Atomwaffen und da ist einfach die Gefahr zu groß, jetzt abzubauen. Und dann kommt eben dieser große Player China mit dazu, der ja Indien im Nacken sitzt und China hält die ganze Zeit dagegen. Die wollen, das ist eine absolute Statusfrage, in diesen elitären Club mit aufgenommen zu werden und die wollen nicht, dass Indien damit auf Augenhöhe ist.
Eine Welt ohne Atomwaffen, warum Indien und auch Pakistan weit davon entfernt sind, das hat unsere Korrespondentin in Neu-Delhi, Silke Dietrich, erläutert. Es war eine Protestaktion, die selten geworden ist in Hongkong. Gestern rief ein katholischer Priester zu einem Sitzstreik auf vor einem Gefängnis in der chinesischen Sonderverwaltungszone. In diesem Gefängnis sitzen Aktivisten der Demokratiebewegung, die sich für die Unabhängigkeit von China einsetzt. Diese Bewegung lenkte vor allem 2019 und im ersten Halbjahr 2020 mit großen Protesten die internationale Aufmerksamkeit auf Hongkong. Darauf reagierte China hart, kritische Aktivisten werden verfolgt, unliebsame Medien geschlossen und Symbole des Widerstandes abgebaut, sowie kürzlich eine Skulptur zum Gedenken an die Opfer des Tiananmen-Massakers. Der laute Protest in Hongkong gegen Chinas wachsenden Einfluss, er ist also vorbei. 2021 war kein gutes Jahr für die Demokratiebewegung und so wird es 2022 wohl auch weitergehen. Zu diesem Schluss kommt unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt, die aus Shanghai in China berichtet.
Hongkong, die Stadt in stillem Protest und Schock. Nur wenige trauen sich, mit unserer Mitarbeiterin in Hongkong zu sprechen, nachdem vergangene Woche bei einer Razzia mehrere Mitarbeiter der unabhängigen Nachrichtenseite Stand News verhaftet worden sind. Es ist sehr belastend, weil es in Hongkong keinen Platz mehr gibt für offene und mutige Medien. Dazu kommt, dass nicht klar ist, ob noch weitere Medien gezwungen werden, dicht zu machen. Das alles sollte nicht hier in Hongkong passieren, ein Ort, der eigentlich als zivilisiert gilt und wo es Rede- und Pressefreiheit gibt. Als ich von den Festnahmen erfahren habe, war ich geschockt und dachte, das zerstört den Wert und die Existenz von Journalismus. Das prodemokratische Online-Magazin Stand News sah sich gezwungen, den Betrieb einzustellen, so wie jetzt mit Citizen News eine weitere Online-Nachrichtenseite das ausverkündet hat. Keine Einzelfälle. Im Jahr 2021 wurden mehrere Medienhäuser nach und nach geschlossen. Ein prominenter Fall, die aufgelöste Zeitung Apple Daily. Seitdem die chinesische Zentralregierung ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong beschlossen hat, gehen die Behörden in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion hart gegen die Zivilgesellschaft vor. Besonders betroffen sind Aktivisten und Journalisten. Chung Kim-hwa ist pensionierter Sozialpolitikwissenschaftler in Hongkong und ordnet die Geschehnisse des vergangenen Jahres ein. Das Versprechen, ein Land mit zwei Systemen zu schaffen, ist für die Menschen in Hongkong zu einer Art Witz geworden. Das ist völlig enttäuschend und geschah im letzten oder sogar im Jahr davor, als die chinesische Zentralregierung in Beijing für Hongkong das nationale Sicherheitsgesetz beschlossen hat. Es scheint, dass die Lebensweise, die Freiheit und der Charakter der offenen Gesellschaft in Hongkong nicht mehr dieselbe ist. Es ist nicht ein Land, zwei Systeme. Wir sind sogar noch repressiver geworden als einige Städte in Festlandchina. Die Wirtschaftsmetropole Hongkong gehört seit fast 25 Jahren zu China. Am 1. Juli diesen Jahres steht das Jubiläum an. Doch statt der Autonomie bis 2047, die den Menschen in Hongkong bei der Übergabe der früheren britischen Kolonie an die Volksrepublik in einem völkerrechtlich bindenden Vertrag versprochen wurde, wächst der Einfluss der chinesischen Zentralregierung immer mehr. Und das, obwohl den Menschen demokratische Wahlen in Aussicht gestellt worden waren. Bei der letzten Parlamentswahl kurz vor Weihnachten mussten alle Kandidatinnen und Kandidaten loyal auf Linie der chinesischen Staats- und Parteiführung stehen. Auch durften nur 20 von 70 Parlamentssitzen direkt gewählt werden. Alle maßgeblichen Oppositionsparteien, darunter die Demokratische Partei, sind gar nicht erst angetreten. Das war keine allgemeine und faire Wahl. Deshalb haben sich viele Menschen in Hongkong dafür entschieden, einfach nicht daran teilzunehmen. Die Wahlbeteiligung war mit etwa 30% so niedrig wie noch nie. Eine Art des stillen Protests, der noch eine Weile andauern wird, glaubt Chung Kim-hwa. Ich glaube nicht, dass der stille Protest in naher Zukunft verschwinden wird. Viele Menschen in Hongkong machen das, auch wenn sie nichts gegen die Regierung ausrichten können. Andererseits haben sich viele Menschen dafür entschieden oder planen, Hongkong dauerhaft zu verlassen. Zehntausende Hongkonger sind ins Ausland geflohen. Das sei ein Problem, sagt ein Geschäftsmann in Hongkong, der nicht beim Namen genannt werden will. Wir sehen, die meisten Menschen, die Hongkong verlassen, sind Fachleute und Experten. Wenn viele Experten gehen, dann ist das ein großer Verlust für unsere Gesellschaft. Sie ist dann nicht mehr in der Lage, sich weiterzuentwickeln und kann nur zurückfallen. Doch Sozialpolitikwissenschaftler Chung Kim-hwa bleibt für Hongkongs Zukunft optimistisch. Diejenigen, die bleiben, vergessen nicht, sagt er, auch wenn Denkmäler abgebaut werden und die Pekinger Regierung bereits in den Lehrplan an Hongkonger Schulen eingreift. Ich denke, dass die Erinnerung in den Köpfen der Menschen in Hongkong für die Regierung nicht so leicht auszulöschen ist. Und selbst wenn man sie auslöscht, halten viele Menschen an ihrem Glauben fest, indem sie sagen, ich werde mit meinen Familienmitgliedern und meinen Kindern sprechen und ihnen Bilder zeigen, die sie aus dem Internet bekommen können, damit sie wissen, was 1989 passiert ist und was es vorher gegeben hat. Wie zum Beispiel dieser Lehrer. Er glaubt weiterhin an das Hongkong, wie er es kennt. Seit 2019 haben wir einen hohen Preis gezahlt, um unsere Überzeugungen und Werte aufrechtzuerhalten. Es gibt immer noch Menschen, die daran festhalten. Ich glaube an die Menschen in Hongkong.
Zunehmende Repressionen aus China. Vor welcher Zukunft steht Hongkong? Dieser Frage ist Eva Lambi-Schmidt nachgegangen. Wer sich als Großmacht versteht, der will auch großen Einfluss haben über die Grenzen des eigenen Staatsgebietes hinweg. Für die USA galt das lange unter anderem in Zentralamerika, das daher auch herabwürdigend als Hinterhof der USA bezeichnet wurde. Doch die Regierung unter Ex-Präsident Trump, der wird nachgesagt, die Region stark aus dem Blick verloren zu haben, was nicht ganz unlogisch klingt mit Blick auf die sogenannte Mauer zu Mexiko, die Trump immer wieder beschworen hat. In das Vakuum, das die USA hinterlassen haben, versucht nun verstärkt China hineinzustoßen, um wiederum seinen Einfluss als Großmacht zu erweitern. Wie genau das geschieht, berichtet unser Korrespondent in Mexiko-Stadt, Marc Dugge.
Es ist ein Rauswurf erster Güte. Anfang Dezember erklärt die Regierung von Nicaragua, dass sie ab sofort nicht mehr Taiwan, sondern die Volksrepublik China als alleinige Vertretung von China anerkennt. Die Diplomaten aus Taiwan müssen umgehend ihre Koffer packen. Das Gebäude der Botschaft wird später beschlagnahmt. Nicaraguas Langzeitdiktator Daniel Ortega rühmt seinen neuen Verbündeten.
In estos momentos ya la República Popular China.
Die Volksrepublik China gehört schon jetzt zu den großen Weltmächten. Und schon in wenigen Jahren werden die USA nicht mehr die wichtigste Volkswirtschaft der Welt sein. Das sagen Experten in aller Welt. Derzeit sind die USA noch die größte. Auf Platz 2 folgt aber bereits China. Diese Worte sollen in amerikanischen Ohren schmerzen. Gerade erst ist Ortega durch eine nur scheinbar demokratische Wahl im Amt bestätigt worden. Die US-Regierung hat das Verfahren heftig kritisiert und Sanktionen gegen einige von Ortegas Verbündeten verhängt. So dürfte sich dessen neue Liebe zu China auch aus der Wut gegen die USA nähren. Der Politikwissenschaftler Alberto Cortes Ramos aus Costa Rica. Nicaragua sucht die Polarisierung gegen die USA. Es ist ein Versuch, den Kalten Krieg wieder heraufzubeschwören. Der Kalte Krieg ist seit langem vorbei. Doch wieder müssen die USA um ihren Einfluss in Zentralamerika ringen. In Washington sorgt nicht mehr die Sowjetunion, sondern China für Unbehagen. Denn die Chinesen arbeiten eifrig daran, ihren Einfluss in der Region immer weiter auszubauen. China will hier nicht nur bei strategisch wichtiger Infrastruktur mitmischen, etwa beim Bau von Häfen oder Schifffahrtsstraßen. Es will auch das ungeliebte, demokratisch regierte Taiwan diplomatisch komplett isolieren. Mit Erfolg, so die mexikanische Asien-Expertin Marisela Connelli. Costa Rica hat 2007 Beziehungen zur Volksrepublik aufgenommen und mit Taiwan gebrochen. Panama ebenso, danach Guatemala und eben Nicaragua. Und wahrscheinlich wird auch Honduras diesem Weg folgen. Die designierte linke Präsidentin von Honduras hatte im Wahlkampf öffentlich mit der Idee gespielt, künftig lieber auf die Volksrepublik zu setzen, anstatt auf Taiwan. Die amerikanische Regierung reagierte prompt und schickte ihren Vizeaußenminister zu einem Blitzbesuch nach Honduras. Offenbar mit Erfolg. Anschließend hieß es aus dem Umfeld der künftigen Präsidentin, noch sei gar nichts beschlossen. Die USA seien ein wichtiger Partner. Heute unterhalten nur noch 13 meist kleine Staaten diplomatische Beziehungen zu Taiwan plus der Heilige Stuhl. Tatsächlich ist China für viele der attraktivere Partner. Das Land ist eine weitaus größere Wirtschaftsmacht als Taiwan und hat viel anzubieten. Ähnlich wie in Afrika verschenkt China auch in Lateinamerika Krankenhäuser, Fußballstadien oder Regierungsgebäude. Und in der Corona-Krise verkaufte und spendete China Masken, Beatmungsgeräte und Impfstoffe an Länder in Lateinamerika, während die USA und Europa vor allem darauf bedacht waren, selbst genügend Reserven zu haben. Chinesische Covid-Diplomatie. Politikwissenschaftler Alberto Cortes Ramos. Das sind diplomatische Werbeaktionen. Natürlich versucht China global an Einfluss zu gewinnen. Und Einfluss hat ja nicht nur etwas mit militärischen Ressourcen zu tun, was ja häufig zu Ablehnung führt. Es ist oft die weiche Seite der Geopolitik, die Ländern Glaubwürdigkeit und Legitimität verleiht. In dieser fürchterlichen Pandemie hatten viele Länder in der Region wenige Möglichkeiten, an Impfstoffe der großen Pharmahersteller zu kommen. Da war diese Art der Zusammenarbeit natürlich sehr willkommen. Und was Potentaten wie Nicaraguas Daniel Ortega an der Zusammenarbeit außerdem freut, China macht Wirtschaftshilfen nicht von Menschenrechten und Demokratie abhängig. Asien-Expertin Marisela Connelli. Die USA haben der Region schon seit der Jahrtausendwende zu wenig Beachtung geschenkt. Und das war just der Moment, in dem China begonnen hat, die Beziehungen zu Lateinamerika zu vertiefen. Trump hat Lateinamerika weitgehend ignoriert. Eine Region, die gezeichnet ist von großen sozialen Problemen, einer wachsenden Kriminalität und einer massiven Migrationsbewegung durch Mexiko in Richtung USA. Diese Probleme werden immer drängender. Deswegen widmet die Regierung von Joe Biden dieser Region nun mehr Aufmerksamkeit. Biden muss jetzt vieles kitten, was unter Trump kaputt gegangen ist. Auch wegen Trumps aggressiver Rhetorik in Richtung Lateinamerika haben sich viele Staaten der Region von den USA abgewandt. In seinem südlichen Hinterhof hat Amerika an Einfluss verloren. Für China eine goldene Gelegenheit, Fuß zu fassen.
Warum die USA in Zentralamerika Einfluss verloren haben, berichtete Marc Dugge. Es hat eine der stärksten Volkswirtschaften Afrikas, die meisten Einwohner des Kontinents und ist darüber hinaus reich an Bodenschätzen. Doch Nigeria ist auch geprägt von hoher Korruption, von Gewalt, von schwacher staatlicher Ordnung und dem starken Einfluss krimineller oder terroristischer Gruppen. Diese grundsätzlichen Probleme, die äußern sich in verschiedenen Symptomen, die immer wiederkehren. Regelmäßig zum Beispiel werden in Nigeria Schülerinnen und Schüler entführt, oft um Lösegeld zu erpressen. Außerdem kommt es in dem westafrikanischen Land häufig zu großen Gefängnisausbrüchen, bei denen Inhaftierte in Scharen fliehen. Diese Ausbrüche, die wirken natürlich erstmal wie spektakuläre Verbrechen und bringen entsprechende Schlagzeilen mit sich. Aber man muss auch wissen, dass sehr viele Inhaftierte in Nigeria ohne Urteil und mutmaßlich unschuldig einsitzen. Warum das so ist, berichtet unsere Korrespondentin Dunja Sadaki.
Verbrannte Autos, verkohlte und aufgesprengte Metalltore. Das zeigten im Frühjahr 2021 Fernsehaufnahmen von einem Gefängnis im Süden Nigerias. Schwer bewaffnete Kriminelle hatten eine Strafanstalt angegriffen mit Sprengstoff. Fast 2000 Häftlinge konnten dabei fliehen. Massengefängnisausbrüche sind im westafrikanischen Staat keine Seltenheit. Im vergangenen Jahr attackierten Angreifer 8-mal erfolgreich Gefängnisse, tausende Insassen konnten fliehen. Das Problem häuft sich seit Jahren in Nigeria. Innenminister Rolf Aregbesola macht die vollen Gefängnisse für Unsicherheiten verantwortlich.
Why do we have a huge proportion of
Was wir haben, ist ein großer Anteil an Insassen, die auf ihren Prozess warten. 99% von denen, die in unseren Einrichtungen auf einen Prozess warten, sind Straftäter. Das sehen viele Menschenrechtsaktivisten etwas anders. So wie Ibrahim Gaba Wala. Er gilt als Antikorruptionsaktivist.
Women fighting each other.
Frauen, die innerhalb eines Familienstreits miteinander kämpfen, enden im Gefängnis. Viele sind dort, weil deren Fälle nicht rechtmäßig behandelt wurden. Wo man sehen kann, dass Geld eine entscheidende Rolle gespielt hat, um diese Urteile zu erlangen. Da ist Wut überall. Leute sind vom Justizwesen frustriert. Ibrahim Gabawala sagt auch, Massenausbrüche passieren auch, weil kriminelle Banden und Terrorgruppen wie Boko Haram versuchten, Mitglieder zu befreien. Darüber hinaus seien die Zustände in den Gefängnissen katastrophal. Er selbst wisse das aus eigener Erfahrung. Der Antikorruptionsaktivist saß nach eigenen Angaben selbst aufgrund seiner Arbeit schon in Haft. Es ist schrecklich. Realistisch hast du da Strukturen für vielleicht weniger als 100 bis maximal 500 Insassen. Und am Ende sind aber tausende Leute dort. Ein großes Problem? Die große Anzahl an Insassen ohne Anklage. Laut staatlichen Angaben sitzen zurzeit über 70.000 Menschen in nigerianischen Haftanstalten. 72% davon warten auf einen Prozess, teilweise jahrelang, erzählt Odo Liberty Oseni. Er arbeitet für die Mauer-Stiftung, eine Nichtregierungsorganisation, die sich unter anderem für Transparenz von Behörden in Nigeria einsetzt. Oseni sagt, die überfüllten Gefängnisse seien nicht nur ein Ergebnis des überlasteten und langsamen Justizsystems, sondern ein wesentlicher Grund sei die Korruption. Nigeria gilt als eines der korruptesten Länder weltweit. Odo Liberty Oseni sagt, eine der korruptesten Orte im Land sei der Gerichtssaal. Sehr oft, wenn du keinen Anwalt hast, der nach dir sucht, oder du keine Beziehung hast, kein Geld, dann wirst du vergessen. Da gibt es Leute, die 15 Jahre im Gefängnis sind für Strafen, die 1 oder 2 Jahre einbringen würden. Diejenigen, die schnelle Verfahren haben, sind die Reichen, die Eliten. Wenn du vor Gericht bist, musst du viel Lobbyismus betreiben, den Richter bestechen, um überhaupt deinen Fall aufrufen zu lassen. Aber was, wenn du kein Geld hast, um dir Gerechtigkeit zu kaufen? Laut Odo Liberty Oseni verbrachten so tausende Menschen Jahre in Gefängnissen, ohne Anklage oder dass ihnen ein Verbrechen nachgewiesen werden konnte. Seine Lösung? Modernisierung der Gefängnisse, mehr und besser ausgebildete und ausgerüstete Sicherheitskräfte. Außerdem eine regelmäßige Überprüfung von Gefängnisinsassen und ihres Prozessstandes. Auf Seiten der nigerianischen Behörden sehe er aber bislang keinen ausreichenden politischen Willen dazu.
Haft ohne Urteil über die Gründe für die massenhaften Gefängnisausbrüche in Nigeria berichtete Dunja Sadaki. Ihren Beitrag und die gesamte Sendung Eine Welt können Sie gleich in unserer kostenlosen App DLF Audiothek nochmal nachhören. Danke für Ihr Interesse an unserem Programm, sagt Bastian Rudde. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstag.